so kurz zum Aufbau. Ich bin jemand, der quasi gerade gestorben ist auf dem Weg zu Hinrich. Und die Lona spielt quasi eine Vorzimmerdame, quasi ein Vorzimmer zum Himmel. Also lasst euch überraschen.
Guten Tag, Noske, Jürgen Noske, mein Name.
Hallo Herr Noske, kommen Sie ruhig herein und setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun?
Dankeschön. Das ist schon eine seltsame Frage. Ich habe hier gerade die Grenze überschritten und ich dachte, ich...
Erst einmal müssen Sie einen Fragebogen ausfüllen.
Ach so, ja, natürlich.
Name?
Den sagte ich doch gerade schon. Noske, Jürgen Noske. Jetzt komme ich hier oben an und Sie kennen noch nicht mal meinen Namen.
Alter?
35.
Konfession? Herr Noske, zu welcher Kirche oder Gemeinde gehörten Sie?
Ach so, ja, normal, evangelisch.
Wie viele Punkte haben Sie?
Wie viele was?
Punkte, wie viele Punkte haben Sie?
Also, von Punkte hat mir noch nie jemand etwas erzählt.
Herr Noske, das ist so. Das hier ist nur das Vorzimmer des Himmels. Um in den Himmel zu kommen, benötigen Sie 4000 Punkte. Da Sie das auf der Erde anscheinend nicht wussten, zählen Sie doch einfach mal die Dinge auf, wo Sie meinen, Punkte bekommen zu müssen.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wollen Sie hören von meinen religiösen Werken, meinen Taten aufzählen und wenn ich dann 4000 Punkte erreiche, dann darf ich in den Himmel?
Richtig, ich meine, wir haben auch hier Ihre Akte von Ihnen, aber...
Nein, nein, das geht schon so. Also fangen wir mal an. Ich bin getauft, konfirmiert, habe geheiratet, sogar zweimal. Und meine Beerdigung lief auch in einem sehr, sehr frommen Rahmen ab.
Einen halben Punkt.
Einen halben Punkt? Also die Taufe, die war so richtig mit Wasser und allem drum und dran.
Ja, einen halben Punkt.
Also, jetzt hören Sie mal zu. Ich habe eine Menge an Kirchensteuer bezahlt. Das war richtig viel Kohle.
Es tut mir leid, Herr Noske. Wir haben auch unsere Bestimmungen. Das gibt eben nur einen halben Punkt. Herr Noske, was wissen Sie denn über die Bibel?
Ah, die Bibel, da kenne ich mich aus. Die kenne ich in- und auswendig.
Ja, dann erzählen Sie doch mal.
Naja, also, die Bibel. Da gibt es das Alte und das Frische Testament.
Frisch? Sie meinen das Neue Testament?
Ja, frisch, neu. Das ist nur ein anderer Ausdruck. Sie wissen doch, was ich meine.
Herr Noske, wer hat denn die Bibel geschrieben?
Ah, das weiß ich. Matthäus, Markus, Martin.
Martin?
Ja, Martin Luther. Den kennen Sie doch sicherlich. Der rennt doch hier bestimmt auch irgendwo rum.
Naja, also mit aller Liebe, Herr Noske, einen halben Punkt.
Ja, super. Dann brauche ich ja nur noch 3.999 Punkte. Was soll ich denn noch großartig erzählen? Soll ich Ihnen noch eine biblische Geschichte erzählen?
Ja, machen Sie doch mal, Herr Noske.
Das ist Ihr Ernst?
Natürlich.
Da ist zum Beispiel die Geschichte mit Jesus.
Welche Geschichte?
Naja, Sie wissen schon. Da, wo er so hingegangen ist und Dinge tut?
Etwas genauer, bitte.
Ja, natürlich.
Herr Noske, glauben Sie denn alles, was in der Bibel steht?
Ja, natürlich. Ich glaube alles, von Deckel zu Deckel. Obwohl, kennen Sie die Geschichte mit dem Jonah? Der Typ, der einfach ins Wasser gesprungen ist und von dem Fisch verschluckt wurde? Stellen Sie sich mal vor, wie der nach 3 Tagen ausgesehen hat, als er wieder rauskam.
Glauben Sie das denn nicht, Herr Noske?
Doch, doch, natürlich. Also, wenn es wichtig ist, dann glaube ich es.
Herr Noske, dafür kann ich Ihnen leider auch keinen Punkt geben. Wie sieht es denn mit den 10 Geboten aus?
Die 10 Gebote? Ja, da Danach habe ich gelebt.
Würden Sie die mal bitte aufzählen?
Jetzt?
Ja, jetzt.
Alle?
Wenn es geht.
Sofort?
Ja, Herr Noske.
Okay, also, du sollst nicht töten.
Einen halben Punkt.
Wow. Du sollst nicht stehlen.
Ja.
Du sollst nicht klauen. Du sollst eine ganze Menge andere Dinge auch nicht tun. Aber was erzähle ich? Das wissen Sie doch viel besser als ich, oder?
Herr Noske, Sie haben jetzt 3 Punkte. Fällt Ihnen noch irgendetwas ein, wofür ich Ihnen Punkte geben kann?
Also wissen Sie, so langsam geht mir die Fragerei hier ganz schön auf den Senkel. Ich meine, da komme ich hier oben an und alles, was man nur hört und mitbekommt, sind doofe Fragen zu beantworten und es geht immer nur um Punkte, Punkte, Punkte.
Ja, Herr Noske, so ist nun mal.
Und dann sehen Sie mal, was hier für Typen rumlaufen. So richtig abgehutschte Typen. Entschuldigen Sie mal. Und ich meine, naja, gucken Sie dich denn an. Der ist einfach hier durchmarschiert in den Himmel rein. Können Sie mir das bitte erklären?
Ja, Herr Noske, wie schon gesagt, das hier ist nur das Vorzimmer des Himmels. Um in den Himmel zu kommen, benötigen Sie 4000 Punkte, welche aber durch gute Taten oder religiöse Werke fast nicht zu erreichen sind. Oder aber Sie besitzen einen Gutschein über 4000 Punkte. Der junge Mann hatte so einen Gutschein.
Entschuldigen Sie mal, Sie sind vielleicht naiv. Den hat er doch irgendwo mitgehen lassen.
Nein, Herr Noske, diesen Gutschein kann man nicht mitgehen lassen, wie Sie es ausdrücken. Diesen Gutschein bekommt man auf der Erde geschenkt, wenn man eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Er hat am Kreuz für diesen Gutschein bezahlt und schenkt ihn jedem, der ihm sein Leben anvertraut.
Aber es gibt doch hier bestimmt noch die Möglichkeit, an diesen Gutschein ranzukommen, oder?
Nein, das geht nur auf der Erde, Herr Noske.
Das können Sie mit mir doch nicht machen. Ich habe mein ganzes Leben mit den bekannten ethischen und moralischen Maßstäben gelebt. Ich habe das ganze Pflichtprogramm da unten durchgemacht, von vorne bis hinten. Und jetzt, wo ich hier oben angekommen bin, sagen Sie mir, dass ich nicht in den Himmel komme? Das kann doch wohl nicht angehen, oder?
Herr Noske, hatten Sie auf der Erde eine lebendige Freundschaft zu Jesus?
Nein, das hatte ich wohl nicht. Aber Sie müssen doch verstehen, da unten ist eine ganze Menge zu tun. Da im Alltag und der Stress, da hatte ich keine Zeit für solche Dinge.
Herr Noske, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Nur darauf kommt es an. Haben Sie das getan, Herr Noske?
Nein, das habe ich nicht getan. Bedeutet das, dass ich nicht. Warum haben Sie mir, hat es mir keiner deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dieser Jesus? Warum wollte ich einfach nicht verstehen? Wir singen jetzt noch ein Lied und dann. Dann dürfen wir die Ilona hören.
Ich wollte schon was erzählen, was ich letzte Woche am Sonntag erlebt habe. Der Martin hat wohl eine Konfirmation gekriegt, Christine war auch dabei. Und da hat der Thomas Blair von Gott gesagt gekriegt, in der Nacht, am Sonntag, dass er den Leuten sagen soll, dass gute Tage Geld spenden. Alles Gute, was man tut, nichts nützt, wenn man Jesus nicht im Leben hat. Man muss das Vitamin J nehmen, nämlich Jesus in sein Leben aufnehmen. Dann kommt man in den Himmel mit nichts anderem. Das habe ich so toll gefunden weil da Leute da waren, die nicht viel vom Glauben wissen. Und das habe ich so wirklich so toll gefunden, dass er das gesagt hat, so wirklich so deutlich, dass nur Jesus, wenn man den im Herzen hat, dass man den im Himmel bekommt.
Ja, wahre Worte. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. In dem Anspiel gerade habt ihr hoffentlich rausgemerkt, auf was es hinauslaufen soll. Und zwar, dass man nur durch eine persönliche Beziehung zu Jesus kommt, dass der Glaube allein wichtig ist für ein Leben mit Jesus hier auf Erden, als auch später an seiner Seite im Himmel. Und dass es nicht nur eine einmalige Entscheidung ist, die ist wichtig, sondern dass es ein andauerndes Bekenntnis ist, dass man auch jeden Tag wieder neu Ja zu Jesus sagen soll. Und das ist nicht nur heute so, das war auch schon vor 2000 Jahren so. Viele christlichen Gemeinden nach Jesu Tod, die sich dann daraus gebildet haben, hatten das Problem, dass sich Irrlehrer in die Gemeinschaft eingeschlichen haben. Die wollten natürlich dann die Botschaft verdrehen und die Leute aus der Gemeinde von Jesus wegnehmen. Daher schrieb der Apostel Johannes in dem ersten Johannesbrief über die wichtigsten Aspekte des Glaubens. Er betonte sie, damit gerade diese neue Generation von Christen das Vertrauen und die Zuversicht auch weiterhin auf Jesus behalten. Und Johannes wusste ja ganz genau, wovon er sprach. Er war ja mit Jesus unterwegs, er hatte Gemeinschaft mit ihm. Er wusste, worauf es Jesus im Leben ankommt und was das Glaubensleben auch ausmachen sollte. Im Grunde ist die heutige Predigt zweigeteilt. Zum einen wollen wir uns dann den Bibeltext, der heute dran ist, genauer anschauen. Und zum zweiten möchte ich gern, so wie die Predigt hier auch heißt, Leben in Jesus näher auf das Thema eingehen und das noch ein bisschen vertiefen. Der heutige Bibeltext steht in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14, wo es heißt: Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Kurz ein paar grundlegende Sachen. Also zum einen schreibt er hier nur die männlichen Anredeformen an, also Väter und junge Männer. Aber daran wollen wir uns nicht aufhalten. Meiner Meinung nach gilt es auch für die Frauen. Also von daher, genau, bitte nicht dran stören. Wenn man sich das mal so anschaut, ihr habt wahrscheinlich auf den ersten Blick jetzt gleich erkannt, dass es zweigeteilt ist, diese Bibelstelle. Dass im Grunde das, was in 12,13 erwähnt ist, auch in 14 nochmal wiederholt wird, nur leicht abgewandelt. Und dass praktisch Vers 12 und 13 in der Gegenwart geschrieben ist und Vers 14 in der Vergangenheit. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum hat Paulus das so gemacht? Warum hat er einfach das Gleiche nochmal geschrieben? Genau wissen wir es nicht, wir können ihn ja schlecht anrufen und nachfragen. Aber ich denke, zum einen war es ein Stilmittel, dass er einfach nochmal auf das bereits Geschriebene eingeht und damit auch betont, wie wichtig es ihm ist. Das sind, wie ich vorhin gemeint habe, für ihn grundlegende, wichtige Aspekte fürs Glaubensleben. Und da wollte er einfach sicher gehen, dass dieser Satz nicht überlesen wird und hat es daher nochmal wiederholt. Also ich denke, so war das ungefähr gemeint. Aber jetzt lasst uns in die Verse gemeinsam einsteigen. In Vers 12 und 14 spricht er von den Kindern als Anrede. In Vers 14 sind tatsächlich die Kinder gemeint, also die jungen Menschen, die das Glück hatten, denke ich auch, das vielleicht auch ein Privileg hatten, in der christlichen Gemeinschaft auch aufzuwachsen, zu wissen, ja, Gott ist der Vater im Himmel, die einfach damit hineingenommen wurden und ihn Stück für Stück immer besser kennenlernen konnten. Und daher finde ich auch Jugendarbeit so wichtig, weil einfach die Kinder von vornherein wissen, wer Gott ist und was er für mich alles in meinem Leben bereithält. In Vers 12 hat er auch Kinder benutzt, aber hier geht man davon aus, dass er als Kinder die ganze christliche Gemeinde gemeint hat. Man muss sich vorstellen, als Johannes das geschrieben hat, war er schon ziemlich betagt. Er war vielleicht sogar der letzte lebende Apostel, der mit Jesus unterwegs war. Also ich schätze, er war ca. 80, 85. Genau weiß man es natürlich nicht. Aber ich denke, dass er einfach zu den Gemeinden, wo er selber halt auch mitgewirkt hat, dass die Gemeinde ihm steht, zu denen er Kontakt gehalten hat, dass es für ihn die Kinder waren. Also ich denke, hier ist es eher eine familiäre Anrede, dieses Kinder, einfach um zu zeigen, dass sie eine große Familie sind. Dann kam er mit einer sehr grundlegenden und wichtigen Information um die Ecke. Und zwar, die Sünden sind dir vergeben, um Jesu Namens willen. Das ist ein Satz, den wir als Christen ja nur allzu oft hören. Ich denke, in jeder zweiten Predigt kommt es vor, weil es einfach so elementar wichtig ist. Wir haben es jetzt auch schon vor 2 Wochen vom Elias gehört, das Thema. Und einfach auch, man kann es nie oft genug hören, bis man es auch wirklich mal begreift. Denn wir kennen zwar diesen Spruch, diese Aussage, deine Sünden sind dir vergeben, um Jesu Namen willen. Aber glauben wir es wirklich? Ist wirklich unser Herz ankommen? Und das bedeutet auch, dass nichts mehr zwischen dir und Jesus steht. Da passt kein Blatt mehr dazwischen. Denn nicht aufgrund unserer Verdienste, nicht aufgrund der religiösen Taten oder dass man vielleicht die 10 Gebote, wie im Anspiel vorhin angedeutet, nicht weil man die auswendig kennt, sind wir die Sünden vergeben, sondern weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Und hier wird auch nochmal ganz explizit auf seinen Namen verwiesen. Und der Name war zu biblischen Zeiten nicht nur ein Wort. Im Namen ist das ganze Werk und Wesen dessen beinhaltet, der diesen Namen trägt, um seines Namens willen, also um des ganzen Werkes Jesu willen. Das bedeutet, um seines Lebens, Leidens, Sterbens und Auferstehens willen, sind dir deine Sünden vergeben. Und das spricht er hier der Gemeinde auch als Gewissheit zu. Da ist kein Fragezeichen oder kein Konjunktiv. Er sagt, so ist es. Und behaltet das bitte ganz tief in eurem Herzen verankert. Und dieses um seines Namens willen ist im Griechischen, in dieser Sprache wurde es ja ursprünglich geschrieben, das ist auch ein Ausdruck der Finanzsprache, habe ich jetzt mitbekommen. Und zwar heißt es auch mit anderen Worten auf Rechnung von. Das heißt, wir leben auf Rechnung von Jesus, der schon alles im Voraus bezahlt hat. Also im Grunde Flatrate für unser ganzes Leben. Und das ist wirklich ein großes Geschenk, das wir hier auch annehmen dürfen und auch sollen. In Vers 13 macht er dann mit den Vätern weiter, was er dann fast 1:1 in Vers 14 wiederholt. Und Väter in diesem Kontext kommt relativ selten in der Bibel vor. Mit Vätern wurde eigentlich eher entweder die leiblichen Väter gemeint oder Väter vergangener Tage, also die Patriarchen. Aber das, gerade im biblischen Kontext, dieses Wort Vater meint auch eine Respektsperson in unserem Leben. Und damit mit den Vätern meinte auch einfach die ältere Generation. Also Menschen, die schon sehr viel mit Jesus durchgemacht haben, die ihn schon wirklich seit geraumer Zeit kennen und die auch eine liebevolle Beziehung zu ihm halten. Und dieses Kennen, das bedeutet auch im biblischen Sinn in enger Gemeinschaft leben. Und es ist wichtig, dass in jeder Gemeinde sogenannte Väter oder diese ältere Menschen, die an Jesus festhalten, dass die da sind, dass sie vertreten sind. Und das finde ich auch so schön bei uns in der Gemeinde, gerade hier zum Beispiel Ruth und Manfred. Ich finde es so toll, dass ihr da seid und Teil von der Gemeinde seid, weil es ist fürs eigene, also für mich, ich spreche nur aus meinem Leben, für mich seid ihr echt eine Inspiration mit euren Zeugnissen und einfach auch mit eurem Leben, dass ihr nach wie vor, egal was war, immer noch an Jesus festhaltet. Und ja, das seid ihr wirklich meine Vorbilder und ich hoffe, dass ich dann auch in vielen Jahren immer noch so ein Glaubensleben habe wie ihr zwei. Also deswegen ist es eigentlich immer gut, wenn die Gemeinde durchmischt ist, von Jungen, von Kindern bis zu den älteren Gemeindemitgliedern. Dann spricht er noch die jungen Männer an. In Vers 13 und 14, sie stehen hier mitten in ihrem Leben, mitten in all den Anfechtungen und Herausforderungen des Tages. Und hier spricht Johannes ihnen was ganz Großes zu. Und zwar, weil ihr den Bösen besiegt habt, Vergangenheitsform. Der Böse, Satan, Teufel, Mr. S., egal wie man ihn nennt, er ist ja der Vater der Lüge. Er ist der Herrscher der Welt und für ihn ist seine Hauptaufgabe, kann man sagen, ist es, dass er versucht, uns von Gott wegzubringen. Er will, dass da eine Kluft entsteht und dass wir an dem zweifeln, was wir eigentlich besser wissen. Wir fragen uns dann irgendwann vielleicht, hey, stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Ist vielleicht doch anders gemeint? Ist das nur alles Theorie? Gibt es Gott überhaupt? Und genau in diesen Anfechtungen spricht Johannes ihnen zu, ihr habt den Bösen schon überwunden. Ihr habt es schon gemacht. Und zwar nicht ihr selber als Person, sondern ihr, weil Jesus in euch lebt. Und Jesus am Kreuz den ultimativen Sieg über Satan errungen hat. Und weil wir so enge Gemeinschaft mit Jesus haben, weil er in uns ist und wir in ihm, haben wir diesen Sieg ebenfalls überwunden. Und deswegen brauchen wir uns auch nicht vor dem Satan fürchten, weil wir wissen, wir haben ihn schon besiegt. Und das nimmt eigentlich auch die Macht von Mr. S. in unserem Leben. Weil wir wissen, wir haben einen starken Fürsprecher mit Jesus an unserer Seite. So, mit diesen letzten Worten und auch mit der anstehenden Anekdote von dem Missionar möchte ich dann in den zweiten Teil einsteigen und möchte euch dann diese Anekdote mal kurz vorlesen. Die Bewohner der Inseln waren Kannibalen. Jeder misstraute jedem. Er lebte in ständiger Gefahr. Auf die Insel war er gekommen, um den Menschen die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Dafür wollte er das Johannesevangelium in ihrer Sprache übersetzen und stellte dabei fest, dass es in ihrer Sprache kein Wort für Vertrauen oder Glaube gab. Der Schotte John Patton, er lebte von 1824 bis 1907, war mit dem Ziel auf die neuen Hebriden gereist, um den Ureinwohnern dort von Jesus zu erzählen. Aber er hatte Schwierigkeiten, ein Wort für Glaube zu finden. Eines Tages, als sein eingeborener Diener das Zimmer betrat, kippte Patton mit seinem Stuhl nach hinten, sodass seine Füße in der Luft baumelten und fragte, was mache ich? Der Diener antwortete mit einem Wort, das dein ganzes Gewicht auf etwas legen bedeutete. Diesen Begriff benutzte Patton. Glaube ist, wenn man sein ganzes Gewicht auf Jesus legt. Und Leben in Jesus bedeutet dies im Grunde auch. Lege dein ganzes Gewicht, dein ganzes Leben, dein ganzes Handeln, dein ganzes Denken, alles, was dich ausmacht, auf Jesus. Das macht der Glaube aus, denn nur dann kannst du in Christus sein. In Christus heißt im griechischen Original en Christo. Und jetzt mal kurze Frage an euch alle hier. Wie oft denkt ihr, dass dieses en Christo im Neuen Testament vorkommt? Haut einfach mal irgendwelche Zahlen raus. Fünfzig, 100. Amy, was denkst du, wie viel mehr als 100? 200. Fast richtig, Gerda. 196 Mal wird en Christo im Neuen Testament verwendet. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Und es zeigt auch, wie wichtig Gott und den Aposteln dieses en Christo war, damit das ihn immer wieder aufs Herz gelegt hat. In Jesus. Aber dieses in etwas sein wird in unserem Sprachgebrauch eigentlich kaum verwendet. Man sagt oft mit oder nutzt verheiratet mit, befreundet mit. Aber es gibt eine Redewendung, die dem ähnlich ist, und zwar in jemand verliebt sein. Und vielleicht seid ihr gerade verliebt, dann freut es mich für euch. Vielleicht wisst ihr noch, wie sich das Gefühl anfühlt. Also ich weiß es noch. Dieses Gefühl verändert sich natürlich auch noch intensiver. Also ich will da noch, wie das ihr denkt. Ja. Aber dieses anfängliche Verliebtsein, man will stundenlang mit der Person telefonieren. Man redet mit anderen Personen über die Person, weil man einfach ja, das teilen will mit jemand. Vielleicht fragt die Person nicht nach, aber man erzählt es trotzdem. Oder dass einfach ja, man sich eine gemeinsame Zukunft auch mit der Person vorstellt, dass man davon träumt, wie man dann zusammenleben kann. Und wenn man praktisch dieses Verliebtsein mit im Christussein mal vergleicht und überträgt, dann ist das ähnlich. Und ich frage mich, ist das bei mir so? Bete ich stundenlang? Teile ich meine Sorgen und Ängste mit Gott? Rede ich mit meinen Nachbarn, Kollegen oder denjenigen, die mir halt im Alltag begegnen, über Jesus, auch wenn sie nicht mich direkt danach fragen? Das kann jetzt jeder mal für sich selbst beantworten, wie das im eigenen Leben so aussieht, in der eigenen Christusbeziehung. Welchen Stellenwert hat er heute überhaupt noch in mir? Lebt er in mir? Oder habe ich ihn rausgedrängt? Wir hatten beim letzten Sing and Pray, also kurzer Werbeblock, letzter Freitag im Monat, kommt gern alle vorbei, es macht richtig Spaß. Da hat der Impuls, ging darum, oder wir haben dann darüber diskutiert, wie das ist, wenn unser Alltag uns übermannt und wir dann kaum noch Zeit haben für Jesus. Dass man sich auch wirklich auch Zeit schaffen muss, weil wenn man ihn ignoriert, wenn man seine eigenen Entscheidungen trifft, wenn man, wenn die Gebete immer kürzer ausfallen und man denkt, ach, bete halt morgen wieder, alles gut. Ob da nicht einfach ein bisschen von dieser Beziehung auch kaputt geht, ob sie brüchig wird oder ob er sagt, hey nein, Christus ist in mir und ich nehme meine Kraft und knüpfe aber an seiner an. Das heißt, dass ich nicht allein durch meine eigene Kraft den Alltag bewältigen muss, sondern dass er, ja, dass er meine Kraftquelle ist. Wir haben es ja vorhin gesungen, Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Also, denkt einfach mal drüber nach, vielleicht beim Mittagessen oder auch später, wie das bei euch so ist. Ich bin nur dankbar, dass Gott so geduldig und gnädig ist, weil ich glaube, wenn man so mit Menschen umspringen würde, dann wäre die Beziehung schon längst irgendwie kaputt gehen oder schon vorbei. Deswegen, Gott sei Dank, hat er da viel Geduld mit uns. Major Thomas, also Major Walter Ian Thomas im vollen Namen, der Gründer der Fackelträger, hat einmal gesagt, Christsein ist nicht einfach, Christsein ist nicht schwer, Christsein ist unmöglich. Nur Christus kann Christ sein und nur in dem Maßen, in dem ich mein Leben mit ihm teile und er in mir wirken kann. Und das drückt es eigentlich ganz gut aus, finde ich. Es ist erstmal geschwind ein harter Brocken, wenn man das so liest, dass eigentlich niemand Christ sein kann außer Christus. Aber wenn wir ihn darum bitten, wenn wir Jesus bitten, komm in mein Leben, dann hat er auch die Möglichkeit, dass er uns immer weiter Stück für Stück in unserem Innern verändert. Und dass wir zwar nicht Christus gleich sein können, aber wir können ihm ähnlicher werden. Und das würden wir alleine niemals schaffen, weil einfach unsere Kraft dafür nicht ausreicht. Aber auch sehr beruhigend, dass wir aus eigener Kraft nicht so sein können, weil ich denke, wenn man auf sein eigenes Leben schaut und sieht, was man da alles schon für Fehler gemacht hat, obwohl man Christ ist, dann wäre das schon sehr entmutigend auch. Denn an jemanden zu glauben, ist eine Haltung, und in jemand zu sein, ist eine Position. Also es ist die engste Gemeinschaft, die man als Christ haben kann, wenn Christus in einem lebt. Und dafür gibt es ein Wort, das auch der Rainer schon sehr oft verwendet hat, das mir jetzt auch über den Weg gelaufen ist, und zwar Koinonia. Das heißt Gemeinschaft durch Teilhabe. Das heißt, Gott teilt seinen Geist mit uns und wir teilen unser Leben mit ihm. Und so entsteht dieses starke Band zwischen uns und Gott. Und dieses Koinonia in dem Sinn, diese enge Gemeinschaft, dieses in Jesus sein und Jesus in mir, das kommt ja so oft im Neuen Testament vor. Wir haben ja vorhin jetzt herausgefunden, dass es 196 Mal als in Christo vorkommt. Aber das zeigt einfach auch, dass ihm das so wichtig ist, dass er das einfach immer wieder zum Thema macht. Und Gott hat sich, beziehungsweise wurde durch die Bibel hinweg, mit verschiedenen engen Bezugspersonen der Menschen verglichen. In einem ist er Mutter, Vater, Bruder, Bräutigam. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Verse ein, das ist nur mal eine Auswahl, dass ihr seht, er versucht, sich und sein Wesen zu beschreiben und nutzt dafür einfach Bezugspersonen, die wir kennen, um das uns deutlich zu machen als Beispiele. Und das zeigt einfach, dass er schon immer ein Beziehungswesen war und auch sein wird. Dass es ihm so wichtig ist, auch diese Beziehung zu jedem Einzelnen von uns aufrechtzuerhalten oder zu stärken. Denn in uns Menschen, wir sind ja alle gleich, sei es hier oder in Asien, seien wir Christen oder nicht, wir sind alle gleich. Aber das Besondere an uns ist Jesus. Er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und wenn er in uns lebt, dann haben wir etwas Besonderes in uns. Und wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, wenn ihr euer Leben bereits Jesus übergeben habt, dann prüft immer wieder, wie stark diese Verbindung noch in euch lebt. Und falls ihr merkt, das ist brüchig geworden oder irgendwie ist die Beziehung nicht so intakt, dann betet drum. Zeigt Gott euren Willen und bittet ihn, ladet ihn neu zu euch ein, dass auch die Beziehung weiterhin fruchtbar ist. Denn ja, mit Jesus, da können wir uns verändern, Stück für Stück. Und das ist ein großes Geschenk. Und falls ihr euer Leben Gott noch nicht übergeben habt, dann ladet ihn gerne ein, probiert es aus. Es kann euch nichts passieren. Es gibt kein Risiko und die Nebenwirkungen wären, dass man sich vollkommen fühlt, weil einfach dieses Loch in unserem Innern, was nur Jesus ausfüllen kann, dann endlich gefüllt ist, dass man weiß, wohin man, wer man ist, mit wem man sein Leben verbringen soll und dass einem auch später nach dem Tod einfach auch diese Gewissheit bleibt, dass wir in enger Gemeinschaft mit Gott sein dürfen. Und ja, dass es einfach auch unserem Leben einen anderen Sinn gibt. Ich bin ja seit ich 17 war, Christ oder halb bekennender Christ, habe ich damals auf einer Freizeit entschieden und mein Leben ihm übergeben, schon 18 Jahre her. Also ich bin jetzt länger Christ, wie als ich damals alt war. Und ich habe es keinen einzelnen Tag bereut. Das war wirklich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Weil ich einfach gemerkt habe, wie er mich Stück für Stück auch verändert. Nicht in so einem Maß, dass es einem schwindlig wird, sondern er kennt schon den richtigen Weg für jeden Einzelnen, in welcher Geschwindigkeit er das macht. Und als wir vor 1,5 Jahren einen Alpha-Kurs als Teilnehmer mitgemacht haben, Dani, Simon und Matthias, ihr wisst es bestimmt auch noch, mussten wir unseren Glaubensweg aufzeichnen oder basteln, wie auch immer das nennt. Ich wollte ihn gerne mitbringen, aber ich finde ihn leider nicht mehr, dass mir glaube aus dem Heft gefallen. Aber auf jeden Fall, was mir da halt bewusst wurde, ich habe das halt als Berg dargestellt und habe mal all meine Glaubensschritte, wo ich wirklich bewusst auch was mit Jesus erlebt habe, aufgemalt. Und ich war erst, sag ich mal, vielleicht auf dem Berg, vielleicht ein Fünftel hoch und habe noch richtig viel Platz nach oben gehabt, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich zwar schon lang mit ihm unterwegs bin, aber dass noch so viel kommen mag. Also, dass es einfach noch so viel Platz gibt in meinem Leben, wo er noch wirken kann und wo er einfach auch mich noch verändern kann. Und das war schon irgendwie cool, das mal bewusst zu werden, wie viele Möglichkeiten es für ihn noch gibt. Und das hat mich ziemlich beeindruckt und ja. Werde auf jeden Fall gespannt sein, wie das dann noch so wird, wo er meine Komfortzone noch vergrößert und was er mir noch aufs Herz legt. Ich kann es gerade noch nicht abschätzen, aber es wird nie langweilig und das ist ein ziemlich großes Geschenk. Und wer hätte damals zu Jesu Lebzeiten gedacht, dass das römische Heer, was damals ja ganz groß und mächtig war, heutzutage überhaupt keine Bedeutung mehr hat und Jesus, der damals, sag ich mal, ein einfacher Zimmermann war und ein Wanderprediger war, dass er auch heute noch unsere Herzen und Leben verändern kann. Und das ist auch eine Hoffnung auch für die aktuelle Situation in der Welt, dass einfach, egal wer gerade in der Macht ist, er wird auch wieder aber die Macht auch wieder verlieren, das ist einfach natürlich. Aber Jesus bleibt er, der wirklich mächtig ist. Und er überdauert alles. Und ich finde, es ist, wenn man die ganzen Kriege so in der Welt ansieht, einfach auch ein beruhigender Gedanke, dass die ganzen Diktatoren nur einen kurzen Abschnitt in der Zeitgeschichte haben, aber Jesus einfach überdauert. Und dazu habe ich einen Audiomitschnitt mit kreativer Untermalung euch noch zum Abschluss mitgebracht. Von dem Journalist Malcolm Makovic. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Er lebt auch leider nicht mehr. Er wurde geboren um 1903 und gestorben ist um 1990. Er bekehrte sich erst im hohen Alter zu Jesus, trat in der katholischen Kirche bei und 2 Jahre später hat er dann diesen Audiomitschnitt gesprochen. Also von daher kommt die Sequenz. Das heißt, die Sequenz ist von 1990, da war die politische Situation noch anders. Also manche Dinge stimmen nicht mehr so ganz, aber der Grundgedanke, der ist nach wie vor der gleiche. Und daher habe ich gedacht, wir gucken ihn uns jetzt mal gemeinsam an.
We look back upon history and what do we see? Empires rising and falling. Revolutions and counter-revolutions, wealth accumulated and wealth dispersed. Shakespeare has spoken of the rise and fall of great ones that ebb and flow with the moon. I look back upon my own fellow countrymen of England, once upon a time dominating a quarter of the world, most of them convinced in the words of what is still a popular song, that the God who made them mighty shall make them mightier yet. I heard a crazed, cracked Austrian announce to the world the establishment of a German Reich that would last 1,000 years. I've seen an Italian clown saying he was going to stop and restart the calendar with his own ascension to power. I've seen a murderous Georgian brigand in the Kremlin, acclaimed by the intellectual elite of the world as a wiser than Solomon, more humane than Marcus Aurelius, more enlightened than Ashoka. I have seen America more wealthier and in terms of military weaponry more powerful than the rest of the world put together, so that had the American people so desired, they could have outdone a Caesar or an Alexander in the range and scale of their conquest, all in one lifetime, all in one lifetime, all gone, gone with the wind. England, part of a tiny island off the coast of Europe, threatened with dismemberment and even bankruptcy. Hitler and Mussolini dead, remembered only in infamy. Stalin is a forbidden name in the regime he helped found and dominate for some three decades. America is hunted by fears of running out of the precious fluids that keeps the motorways roaring and the smog settling, with painful memories of a disastrous campaign in Vietnam and the victory of the Don Quixotes of the media as they charge the windmills of Watergate. All in one lifetime, all in one lifetime, all gone with the wind. Behind the debris of the fallings of our solemn supermen and imperial diplomatists lies the gigantic figure of one person, because of whom, by whom, in whom, and through whom mankind may still survive, the person of Jesus Christ.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater denn durch mich. Und mit diesem letzten Satz möchte ich gern noch mit euch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du so beständig bist, dass dir so wichtig ist, Gemeinschaft mit uns zu haben, dass wir nie satt werden, uns das bewusst zu machen. Das ist so wichtig, und ich danke dir, dass du die Geduld mit uns nie verlierst und dass du die Hand nach allen ausstreckst, die den Weg mit dir ebenfalls gehen wollen. Du lässt dich gerne einladen in ihr Leben und sei auch immer Teil unseres Lebens, die wir schon mit dir zusammen diesen Weg gehen. Hab Dank für deine Liebe und ja, einfach auch für deine Beständigkeit und unsere Gewissheit, dass du die Zeiten überdauern wirst, egal was gerade auf der Welt ist, und dass wir später in Herrlichkeit und Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Hab Dank für dieses große Geschenk, Herr. Amen.